Podcast. Wie Bruder. Wie was? Wie Dauer. Wie immer. Wobei. Podcast oder was auch immer.
So, das ist das Intro. Guten Tag, hier ist Richard Blaha und das ist Powai Podcast oder was auch immer. 6. Episode. Jacinta, Nandi ist
hallo,
hier.
Hallo, so schön hier zu sein.
Was bist du alles? Du bist Comedian, du bist Autorin, Schriftstellerin, Podcasterin.
Alleinerzieherin, Feministin, was noch? Britin, das alles. Das muss erstmal reichen.
Okay, ich habe in der letzten Folge mit Michael...
Mit Micha Bittner. Weißt du, dass er jetzt mein Nachbar ist?
Ach so.
Also nicht wirklich, aber der ist auch in den Süden weggentrifiziert. Der ist Alt-Tempelhof und weißt du, wo ich jetzt wohne?
Nee.
Lichtenrade.
Oh,
also du gehst nach Alt-Tempelhof und dann tiefer und tiefer und tiefer und tiefer.
Das hört sich gruselig an.
Ja, wir haben Brandenburg auf 3 Seiten. Brandenburg, Brandenburg, Brandenburg und oben ist nur Berlin.
Okay, du bist...
Aber ja, ich bin fast sein Nachbar. Für mich ist er mein Nachbar, weil niemand wohnt in Lichtenrade.
Ach so, na, da könnt ihr ja öfters mal auf ein Bier irgendwo euch treffen, so zwischen Lichtenrade und Tempelhof irgendwo. Gibt es bestimmt irgendeine Eckkneipe.
Also ja, wenn ich zum Finanzamt oder so gehe, dann rufe ich ihn an. Hallo!
Er wohnt beim Finanzamt.
Nee, aber er wohnt auf dieselbe U-Bahn-Linie, die Ü6.
Ah, ne? Okay, alles klar.
Und wenn ich schon mal rauskomme aus dem Wald... Aus dem Lichtenrade. Sorry, was wolltest du sagen?
Nee, alles gut. Nein. Mir ist aufgefallen, dass Engländer in der Öffentlichkeit immer total laut sind.
Ja.
Also wir hatten als Kinder, ich komme aus Prag, aus Tschechien. Ja. Und wenn wir laut in der Bahn waren oder irgendwo, haben wir Ohrfeigen bekommen. Und meine Frage ist, haben Engländer Ohrfeigen bekommen, wenn sie zu leise waren?
Interessante Frage, ne? Ich merke nicht, dass die so laut sind in England. Aber ganz oft, wenn ich im Zug bin, mit den Kindern, kommen zu mir Omis und die sagen, ihre Kinder sind so leise. Wie haben sie das geschafft, dass ihre Kinder so leise sind? Und was ich immer merke, wenn ich zu Hause bin, meine Eltern oder meine Mama, sie wohnte früher in der Nähe von einer großen Straße, nicht so groß wie eine Autobahn oder eine Hauptstraße, aber fast, ne? Und dann die Leute, besonders ne, die weißen Engländer, vielleicht sind die Inder ein bisschen leiser, aber die weißen Engländer, einer steht auf dieser Seite und einer steht auf dieser Seite und vorbei fahren LKWs und Autos und Bussen und so. Und die reden einfach, die machen ein ganz langes Gespräch und nach 20 Jahren in Deutschland, ich finde es schon bemerkenswert, ne? Die so, are you going to Eva Hart tomorrow? Yeah, I'll be there. Yeah, right. Und ich denke, quere die Straße über und werde so. Aber ich bin auch in Deutschland sehr laut in der Bahn. Ich kriege Ärger. Aber die Amerikaner sind sehr laut in der U-Bahn, merke ich, wenn die nur reden. Wenn die Engländer laut sind in der U-Bahn, die sind ein bisschen assi. Das ist schon ein bisschen assi, ne? Aber die Amerikaner, die wollen gar nicht assi sein. Vor ein paar Jahren war ich in der U2 und ich war auf der anderen Seite der Waggon, ne? Weil ich wollte was lesen und die Leute waren laut und es gab einen Amerikaner und einen Deutscher und die haben geredet und ich konnte nicht konzentrieren auf mein Buch, weil der Army so laut war. Und der Deutsche hat so leise gesprochen, dass ich seiner Hälfte des Gesprächs nicht folgen konnte und nur den Amerikanern hören konnte.
Oh Gott,
und ich würde sagen, entweder beide lauter oder beide leiser, weil wenn du zuhören musst, ich habe die Hälfte nicht mitbekommen.
Na, mir ist es auch bei meinen Freunden aus England aufgefallen, dass die manchmal immer lauter und immer lauter werden. Aber es hat ja jede Kultur so ihre Eigenheiten. Ne? So
und in Prag, die Leute sind leiser, ja?
Ja,
das ist... So leise.
Kommt immer drauf an. In Prag, ja doch, eigentlich die Tschechen an sich, wo die flüstern dann eher so, weißt du. Das ist dann auch schon, das finde ich dann auch selbst komisch, weil ich bin ja jetzt seit 1982 in Deutschland und ich fand halt das Flüstern in Prag dann auch schon immer ein bisschen komisch. Aber ich sehe das ja auch hier, wenn jetzt zum Beispiel Russen oder Ukrainer in der Bahn, die flüstern auch immer miteinander. Das ist höflich.
Oh, ich habe es nicht bemerkt. Ich war in Prag, aber ich habe bestimmt mit zu vielen Amerikanern rumgehängt.
Ja, da sind sehr viele Amerikaner, das stimmt. Ja,
ja ich habe gedacht, das ist wie Disneyland.
Ja, für die, ja, und ja, das stimmt. Nee, die ganzen Amis in Prag, die haben da ja total viele haben da was aufgekauft. Ne? Das ist so ein bisschen wie hier Prenzlauer Berg, Schwaben, ja, ja, sind dort Amerikaner und Slowaken und Ukrainer. Also schon noch, schon vor 20 Jahren sind da Ukrainer hin und haben da irgendwie halt Prag aufgekauft. Also das war das, was hier also die Schwaben sind ja hier auch keine Schwaben, da sind ja meistens auch Hamburger oder irgendjemand mit Geld einfach. Die nennen die Leute hier noch Schwaben immer. So, jetzt kommen wir mal zu dir, weil du bist ja hier jetzt der Star heute.
Ja, hallo.
Hallo Star.
Lesebühnenstar.
Der Lesebühnenstar. Hast du nicht jetzt auch eine Lesebühne oder so? Oder ist da nicht etwas in Vorbereitung? Oder?
Ja, also ich habe meine Frauenlesebühne.
Du hast die Frauen, du warst das. Du
ja,
warst
ich
das,
bin genau zurückgegangen. Ich habe aufgehört, weil ich das Baby hatte und bla bla bla. Und jetzt bin ich zurückgegangen, obwohl es sehr schwer ist mit dem Babysitting. Ne, das hinzukriegen für einen Lesebühne-Auftritt, verdienen wir meist weniger als die Babysitterin soll, leider. Ja, also Rakete 2000, jeden zweiten Dienstag des Monats in Pankow, hier in der Nähe, Florastraße. Als ich in Neukölln.
Wo in der Florastraße?
Florastraße Nummer 16, glaube ich, Zimmer 16.
Ja, das kenne ich.
Auch
ja, ja.
Ist auch 16.
Da war ich mal auf einem Konzert tatsächlich.
Ja,
mal,
schön.
Ja.
Ist eine schöne Kneipentheater.
Ja, ja.
Ja, und als ich in Neukölln gewohnt habe, habe ich immer gedacht, Pankow ist langweilig. Aber jetzt, wo ich wohne in Lichtenrade, ich denke, oh mein Gott, Pankow ist interessant geworden. Oh mein Gott.
Jetzt, wo auch keine Flugzeuge mehr dort fliegen. Wobei, ich war letztens im Park, im Bürgerpark Pankow spazieren und da habe ich so ein paar Freundinnen getroffen und die so, ach, irgendwie fehlen die Flugzeuge. Irgendwie
Nein,
ist es
echt?
Nicht mehr das, was es mal war hier. Ja, ja.
War Pankow laut wegen Tegel, ja?
Ja.
Oh, okay.
Das war die Einflugschneise oder Ausflugschneise, keine Ahnung. Eine von den beiden Schneisen war es.
Interessant, okay. Und ich werde bald wieder anfangen mit meiner POC-Lesebühne, Parallelgesellschaft.
Ah, okay, wo ist die?
Wir suchen noch einen Ort, glaube ich.
Ach, okay.
In Neukölln. Also, aber bald, watch this space. Bald werden
Alles
wir
klar.
wieder anfangen. Mit Temir Tesfu und Ken Yamato und Tanaskol Sabah. Die sind mehr Poetry Slam Leute als Lesebühne.
Aber du bist dann sozusagen die Lese.
Ich bin bisexuell.
Ach, okay, sehr gut.
Lesebühne und Poetry Slam.
Ach,
nein,
das machst du auch.
Okay. Ich bin mehr Lesebühne.
Ja, ich kenne dich auch mehr als Lesebühne.
Aber
oder?
Ich habe damals als Kind mit 28 Jahren angefangen bei Poetry Slams.
Ach so, das wusste ich gar nicht.
Ja, und ich hab einen Poetry Slam gewonnen und dann hat Tilman Böhr mich eingeladen zu dem Samstagshow. Das war meine erste Lesebühne. Und ich habe gedacht, dass ich habe einen Poetry Slam gewonnen in Bastard und ich habe Guess Who I Be, ich habe geschlagen Ansel Neft und Tilman Böhr, den anderen habe ich vergessen und ich war so stolz und weil ich bin ziemlich competitive und so und ich war so stolz und ich bin davon ausgegangen, dass ich kriege jetzt 20 Euro und ich habe Ansel Neft gesagt, ich kriege jetzt 20 Euro, also denkst du ja, du kriegst irgendeinem CD von einem Kollegen, mein Gesicht so Asche geworden und dann habe ich tatsächlich eine CD von einem Kollegen bekommen. Ja, dann hat Tilman Böhr mich eingeladen zum Samstagshow und dann beim Samstagshow hat Ivo Luzion mich eingeladen zu LSD.
Ach, und
da habe ich angefangen, Lesebühnen zu machen.
Ah, okay.
Ich war Ende 20er Jahren.
So, aber guck mal, wir sind hier ein Lesebühnen-Podcast, da sage ich auch in jeder Folge. Und zwar, du hast bestimmt Texte mitgebracht und du kannst was zu deinen Texten sagen.
Nicht nur Texte, sondern mein neuestes Buch.
Das liest du jetzt komplett hier durch?
Ja.
Okay, also, das wird eine etwas längere Folge heute.
Also, Are You Sitting Comfortably? Ja, das heißt 50 Ways to Leave Your Airman. Kommt raus am 12. September bei Nautilus Verlag.
Am Montag.
Und ich lese eine kurze Geschichte daraus.
Sehr gerne. So, und jetzt kommt Jacinta mit ihrer Geschichte.
Oh, ich weiß gar nicht, wie kurz das ist. Vielleicht ist es ein bisschen lang, dann musst du kürzen. Die Gemeinschaftspumper. Wir gehen ins Tropical Islands, sage ich zu Leo, als ich ihn abhole von der Kita. Tropical Islands mit Ryan? Nee, sage ich, Ryan hat zu viel Schularbeit. Aber Nancy und Kieran kommen mit. Kieran und Nancy, ruft er begeistert, dann werde ich mehr Spaß haben als je zuvor in meinem Leben. Mein Herz sinkt. Wahrscheinlich würde er, jetzt wo er das sagt, die ganze Zeit mit Karen streiten und Nancy und ich werden uns auch streiten und die Jungs werden rumheulen. Jetzt wo er denkt, dass es ein schöner Tag sein wird, wird es der Horrortag. Jemand ohne Kinder hat mich zu diesem Einstieg in die Geschichte gefragt. Und angeblich wissen Leute mit Kindern das nicht, dass immer, wenn Kinder sich freuen, wird der Tagesausflug ein Desaster. Okay. Oder? Oder fast immer.
Also es ist so ein bisschen so wie mit der Generalprobe, ja?
Ja, wenn die Kinder sagen, nein, ich will nicht, dann geht's okay. Manchmal ein Desaster. Aber wenn die sagen, oh, ja, dann heulen sie irgendwann mal.
Aber das ist bei mir heute immer noch so.
Ja, wenn du dich freust.
Ja.
Ja, also lower your expectations. Aber siehe da, es wird der harmonischste, ruhigste, spaßigste Tagesausflug, den zwei Erwachsene mit zwei Kindern je hatten. Nancy und ich betrinken uns, die Jungs warten brav und geduldig auf Kindercars, werden dann von einem sechszylindrigen Schwarzen verscheucht. Ich frage ihn, wie er nachts schläft. Wie schläfst du nachts, frage ich ihn. Die Kinder haben 40 Minuten brav gewartet. Jetzt dürfen sie doch nicht. Noch kein Cocktail, sagt Nancy. Sie hat Schluck auf. Plötzlich ist es 18 Uhr und die Deutschen gehen alle nach Hause. Ihre Kinder müssen ja um 19 Uhr im Bett sein, deswegen. Nancy und ich versuchen, einen starken Mann zu finden, der für uns alle unsere Schwimmtiere aufblasen kann. Ich erzähle ihr, wie oft ich alleine in Tropical Islands ohne Mann irgendeinen sexy, sehr tätowierten Mann ohne Kinder gefragt habe, kannst du gut blasen? Guck mal, flüstert Nancy, die alte Omi da, voll ostisch. Guck mal ihren Delfin an. Die ist bestimmt zu alt, um selbst aufzublasen. Sie hat bestimmt eine Pumpe. Geh und frag sie. Du bist deutsch, flüstere ich. Du musst fragen. Ich bin viel zu betrunken und viel zu hübsch, sagt Nancy. Merkt dann, dass sie damit sagt, dass ich nicht hübsch bin und lacht sich kaputt. Ich gehe zu der Omi, wie die Frauen im Frauenhaus damals, hat sie eine beängstigende Frisur. Aber sie ist bestimmt ganz nett. Sie ist übrigens keine Omi, sondern 7, höchstens 10 Jahre älter als ich. Hallo, sage ich, meine Freundin und ich und unsere Jungs, wir haben diese Schwimmtiere, die aufgeblasen werden müssen. Haben Sie eine Pumpe, die Sie uns ausleihen konnten? Das wäre sehr nett von Ihnen. Sie antwortet, sagt mir einen Satz, der mein ganzes Leben verändert. Ich starre sie an, mein Gesicht versteinert. Ich starre Nancy an, die uns nicht hören kann. Nancy starrt zurück. Ich laufe zu Nancy. Ich stehe unter Schock. Was hat sie gesagt? Flüstert Nancy. War die Rassistin? Sie sind solche Rassistin, die Ossis. Nächstes Mal gehe ich. Nancy, flüstere ich zurück. Ich habe wieder das Gefühl, das man hat, wenn man sich auf MDMA sich daran erinnert, wie man einmal geschlagen wurde oder betrogen oder so. Als ob dein ganzes Leben eine Lüge war. Nancy, sie sagte, es gibt eine Gemeinschaftspumpe neben dem Candyladen. In meinen ganzen Aufenthalten in Tropical Islands habe ich von einer Gemeinschaftspumpe nie gehört. Nancy, Karen, Leo und ich watscheln dorthin. Nancy macht Marilyn Monroe-Posen, ich pumpe und pumpen. Wir blasen Luft direkt in die Kinderaugen. Nancy kann nicht aufhören zu lachen. Nichts gegen Blasen, ruft sie. Wer braucht Männer, rufe ich. Es gibt Vibratoren, Spermabanks und Gemeinschaftspumpe. Was sind Vibratoren? Fragt Karen. Das sind Dinge, die helfen dir, wenn deine Schulter wehtut, erklärt Nancy. Was sind Spermabanks? Fragt Leo. Das sind Banken für Pottwale, sage ich. Auf Englisch Sperm Whales, ne? Jetzt liegen wir mit unseren Kindern auf einem aufblasbaren Riesenwal und einer aufblasbaren Pizza. Nancy sagt, es gibt so viele Ossis hier. Nancy kommt aus Köln. Und macht mich immer darauf aufmerksam, wenn es irgendwo viele Ossis gibt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich ihre Liebe für Tropical Islands das Ostigste an ihr. Die ganzen internationalen und gesamtdeutschen oder westdeutschen Hipster in Berlin, wenn du mit einem Kind in der Therme ankommst, runzeln sie ihre Stirne und kräuseln ihre Nasen. Wird dein Kind auch nicht in den Whirlpool Pinkhorn, fragen Sie. Aber die ganzen sächsischen Landeier in Tropical Islands, auch die Leute mit Nazi-Tattoos manchmal, machen ganz romantische Knutschereien im Whirlpool und dein Kind springt vom Beckenrand und sie lachen nur. Deswegen mag ich Tropical Islands so. Ich muss jetzt, merke ich gerade, Klammern aufmachen. Die Briten lieben Tropical Islands auch.
Ah, okay.
Ja, du, Briten, Inder und Leute aus Sachsen. Du lernst immer Leute aus Briten, die in Westdeutschland wohnen und die gehen nach Tropical Islands tatsächlich für einen Urlaub. Ich würde es nicht merken, wenn ich wohnte in Köln oder Hamburg oder so. Aber die lieben das. Und die Inder, wenn sie Deutschland Urlaub machen, die machen immer 2-3 Tage für die Kinder Tropical Islands.
Das ist ja schräg.
Ja, ist lustig, oder?
Ich war noch nie im Tropical Islands, ehrlich gesagt, muss ich gestehen.
Ja, nein, die gebildete Deutschen mögen das nicht, die gebildete Berliner. Wenn du gehst nach Tropical Islands und du hast alle deine Taschen dabei und du siehst jemanden, den du kennst von der Lesebühne in der U-Bahn und die fragen, wohin gehst du und du sagst Tropical Islands, die sagen immer, oh, du Armer, das musst du wegen deinem Kind und dann du sagst, nein, ich will und dann totales Schock und Missverständnis. Ne?
Na, vielleicht bist du nicht die Einzige. Ich kenne auch Leute, die dahin fahren.
Ja.
Und die auch gerne dahin fahren, auch mit Kindern meistens tatsächlich, das stimmt.
Aber, ja, mit Kindern.
Aber ich war wirklich noch nie dort. Und die Sache ist die, ich habe also knutschende Leute mit Nazi-Tattoos, habe ich auch schon gesehen, in Bazzaro in der Therme im Whirlpool.
Ja, in Verbali also, auch. Und manchmal, ab und zu gibt es ja. Ein Nazi-Tattoo. Okay.
Genau.
Wenn ich endlich mal einen reichen Typen finde, komme ich mit ihm hierher und wir knutschen unter dem Wasserfall. Mein Herz sinkt ein kleines bisschen. Nancy ist noch 10 Jahre jünger als ich. Sie hat noch Zeit, den Mann zu finden, mit dem sie es gut macht. Ich nicht mehr, nicht wirklich. Vielleicht finde ich jemanden. Vielleicht knutsch ich mit dem unter dem Wasserfall in Tropical Islands. Aber irgendwie ist für mich jetzt klar, dass diese Tagesausflüge ohne Männer und mit den Kindern sind die Höhepunkt meines Lebens. Weil es so schief gegangen ist mit Leos Papa, glaube ich nicht mehr an Wasserfälle, nicht so richtig. Plötzlich ist es 23:36 Uhr. Der Bademeister, der Herr Lifeguard heißt, sagt, wir müssen die Schwimmhalle bis Mitternacht verlassen haben, sonst werden nochmal 49 Euro abgebucht. Ist teuer da. Ist richtig teuer.
Auch ein Grund, warum ich nicht dort war.
Ja, es lohnt sich nicht ohne Kind. Aber dann schlafen wir hier am Strand, sagt Nancy. Irgendwo finden wir einen gemütlichen Platz und die Badetücher können deckend sein. Ich überrede sie, Doc abzureisen. Unsere Kinder sind so brav, wir so betrunken, aber wir zahlen alles, ziehen uns an und finden Karens Flipflops wieder und stehen draußen in der Kälte um 23:56 Uhr. Supermummies. Manchmal denke ich, wir sind Supermummies, sag ich. Die Kinder sind so brav, sagt Nancy. Und wir sind auch super. Mit einem Taxi fahren wir nach Hause. Wir zahlen mehr fürs Taxi als für Tropical Islands sind selbst. Ich denke an diesen perfekten Tag. Für Nancy wäre es besser gewesen mit einem Mann. Für mich reicht die Gemeinschaftspumpe aus. Ich will nochmal einen Klammern aufmachen. Und wie sage ich das? Public Service Announcement auf Deutsch. Du musst deine Maske anziehen, du musst Abstand halten, du sollst Kondome tragen. Wie ist das? Eine Gesundheits...
So eine Ansage oder was? Oder?
Ja, eine Ansage. Ich mache jetzt eine Ansage. Du kannst nach Tropical Islands mit einem Uber, aber um nach Hause zu kommen, musst du normale Taxi nehmen. Also du kannst dorthin mit Uber, aber
okay.
Nach Hause musst du teure Taxi nehmen.
Ah, okay, ja.
Also
das ist ja wie am Flughafen hier, da gibt's ja auch immer diese Durchsage, dass du ein, ehrlich gesagt, das wäre ein Übergang zu einem Text, den ich letztens geschrieben habe in Echtzeit, den könnte ich gleich vorlesen. Ich war hier am Flughafen und da gibt's auch immer diese Ansage, da kommt Ding Dong. Bitte nehmen Sie die Taxen vor der Tür, nur die Taxen vor der Tür. Das sind die offiziellen Taxen des Berliner Flughafens. Bitte nehmen Sie keine anderen alternativen Fahrgelegenheiten. Oder so.
Oh,
sowas kommt dann.
Ja?
Da kommt so eine Durchsage am BER, genau.
Okay, ich wusste gar nicht, dass es illegale Taxis gibt in Berlin.
Nein, das ist ja nicht illegale Taxis, aber die meinten damit natürlich Uber, also Alternative
so,
und so.
Uber.
Ja, ja.
Okay.
Und sie meinten nur, die Taxen sind legal, weil die Sache ist, ich habe auch gehört, dass Uber, du bist bei Uber gar nicht versichert als Gast, aber bei Taxen schon oder Taxis.
Ja.
Also ich weiß es nicht, das habe ich nur mal gehört. Ich könnte dir jetzt mal eine Geschichte vorlesen, die ist ziemlich kurz. Und zwar, ich habe die in Echtzeit auf Facebook gepostet. Ich glaube, alle...
Ja, wir wollen das hören.
So, der Text heißt Ankunft am BER. Es war am 17.08.2022 um 12.15 Uhr sind wir gelandet. Zurück in Berlin. Auf zur Gepäckausgabe und dann ab nach Hause in den LSD-Kiez. 13.10 Uhr. Die Nerven liegen blank. Gepäckband steht seit fast einer Stunde. Die ersten Anzeichen für eine bevorstehende Massenschlägerei verdichten sich. Der Gong für die Durchsage weckt Hoffnung auf Information. Doch es ist nur die Information, dass nur lizenzierte Taxis vor dem Terminal legal sind. Egal, wir warten darauf, dass es endlich läuft. Das Gepäckausgabeband. 13.13 Uhr. Habe einen Mitarbeiter in gelber Weste gefragt, was los sei. So, jetzt ich kann keinen Berliner Akzent, der hat so ein berlinerisch oder so brandenburgisch geantwortet. So, was soll denn schon los sein? Ist ein Stegel hier. Wir haben keine Leute und es ist Schichtwechsel. Okay. 13.26 Uhr. Menschen sitzen jetzt aus Protest auf dem Laufband. Kinder fahren mit ihren Tretrollern um das stehende Laufband herum und mich ständig um. Babys merken, dass etwas nicht stimmt und schreien. 13.30 Uhr. Doppelgong. Endlich eine Durchsage. Eine Information für die Fluggäste aus Helsinki. Die Gepäckausgabe verzögert sich. Er seit einer Stunde warten wir aufs Gepäck, dann kommt so eine Durchsage. 13.45 Uhr. Das Band steht immer noch. Vereinzelte Passagiere fangen an zu meditieren. Oder sie sind im Stehen eingeschlafen, weil die Sitzgelegenheit stark begrenzt sind. 13.56 Uhr. Intensiver Jubel am Laufband A2. Das Laufband läuft endlich. Alle stehen auf, alle sind erleichtert. Dann der Blick auf die Anzeige. Amsterdam läuft. Helsinki, bitte warten. 13.58 Uhr. Plötzlich ändert sich die Anzeige und Helsinki läuft. 14.11 Uhr. Das Band läuft nun seit 15 Minuten. Die Spannung steigt, denn bisher befinden sich noch keine Gepäckstücke darauf. 14.13 Uhr. Zu früh gefreut? Die Anzeige zeigt jetzt an, Helsinki, Gepäckausgabe beendet. Die Leute fragen sich langsam, ist das versteckte Kamera? Ist es ein Stresstest? Ist das Gepäck weitergeflogen? Wo sind wir hier gelandet? 14.15 Uhr. Helsinki läuft wieder. 14.16 Uhr. Erste Gepäckstücke sind auf dem Laufband zu sehen. War es das mit dem Warten? Bekommen wir heute noch unser Gepäck? 14.19 Uhr. Genau 2 Stunden nach Ankunft am Laufband hat sich eine Frau ihrem Koffer geschnappt. Bei genauerem Hinsehen, die hatte mich doch im Flugzeug beobachtet, wie ich im weißen Hemd gekleidet, während der Turbulenzen über der Ostsee versucht habe, meinen kostenlosen Heidelbeersaft zu trinken. Das ist unser Gepäck. 14.26 Uhr. Gepäck auf dem Rücken und in der Hand. Auf zur Bahnstation. 14.26 Uhr. Fahrstuhl fährt nur nach oben. Beim vierten Mal klappt es aber und er fährt auch ins Untergeschoss. 14.50 Uhr. Bahnstation endlich gefunden. Flughafen-Express fährt nicht. Die Strecke wird lieber während der Sommerferien gewartet, damit sie nach den Sommerferien wieder glatt läuft. 15.15 Uhr. S-Bahn-Station gefunden. S-Bahn ausgefallen. Die nächste kommt in 18 Minuten. 15.20 Uhr. Statt mit der Touristenmasse noch länger zu warten, fahren wir lieber mit der fast leeren S45 nach Neukölln, um von dort in die entgegengesetzte Richtung mit der Ringbahn in den Prenzlauer Berg zu fahren. Ja, genau so kommen wir nach Hause. Berlin-Style, aber mit 9-Euro-Ticket. 16.25 Uhr, zu Hause angekommen.
Oh, endlich.
Das waren diese, naja, wie lange? Ja, 4 Stunden. Und das habe ich in Echtzeit immer auf Facebook gepostet.
Es ist Wahnsinn, dieser Flughafen.
Ja, krass, ne? Das ist echt unglaublich da. Das ist so, ich dachte so, what? Und dann laufen die ganzen Laufbänder gegen gar nicht und so noch.
Ist die ganze Sache eine versteckte Kamera? Ich weiß nicht. Als ich nach Hause gekommen bin, 2021, mit meinem kleinen Sohn, ich fand den Ausgang nicht. Ich fand den Ausgang gar nicht. Und ich habe mir gesagt, oh, du hast so schlechte Orientierung. Und dann sah ich so eine weiße, skandinavisch aussehende Frau mit einem Kind, ungefähr so jung wie meine, wie sie heulte und einen Sicherheitsmann anschrie. Und dann dachte ich, ich habe nicht so eine schlechte Orientierung. Dieser Flughafen ist nicht mama-freundlich.
Das ist nicht nur mama-freundlich, das ist für niemanden da freundlich. Ja. Also ich habe, wie gesagt, die S-Bahn ewig lang gesucht.
Ja.
Und dann ging dieser Fahrstuhl.
Es gibt diese komische verschiedene Ebene und die sind wie verschiedene Welten. Ne?
Ja, das ist ganz komisch, aber dann liefen die ganzen Laufbänder nicht, ne? Du musst da ewig lang laufen, ewig lang und dann denkst du so, okay, ich gehe aufs Laufband und so kaputt, eins läuft, dann läuft wieder eins nicht, denkst du, what? Und dann sind wir in diesen Fahrstuhl gestiegen, was da, und der ist nur nach oben immer gefahren, der ist wieder runter und dann wieder nach oben, wir wollen ins Untergeschoss.
Ich weiß nicht, wollen die Berliner dafür bestrafen, dass die Tegel so sehr liebte? Ich weiß nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ist komisch, ne? Das ist fast so schlimm wie Heathrow oder Gatwick oder so.
Ist es da so schlimm auch so? Weil ich
also die sind riesengroß, dann musst du richtig viel Zeit planen. Aber ich finde, wie groß ist Berlin tatsächlich? Obwohl es nicht so groß ist, muss man so viel Zeit wie bei Heathrow einplanen.
Es ist schon sehr groß tatsächlich. So, ich habe mal
fünf Dinge oder?
Ich weiß es nicht genau.
Aber es ist schon groß. Und was ich wirklich komisch finde, aber jetzt klinge ich wie eine alkoholische Mama, aber ich finde es wirklich komisch, dass die haben alles so nett und neu und bla 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 gemacht. Aber es gibt kein schönes Restaurant, wo du kannst mit deinem Kind hingehen und Giraffen oder bla 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 und du kannst eine Weißweinschorle bestellen.
Das stimmt, ja.
Entweder ist das Pub oder McDonald's, ne? Und ich finde, das ist das, was in britischen Flughafen so zivilisiert ist. Du kannst einfach, weil ich habe schon ein bisschen Angst vor Fliegen. Ich brauche schon ein bisschen Weißweinschorle.
Ich kann nicht fliegen, wenn ich was getrunken habe. Ich bin da genau das Gegenteil.
Ja.
Mir geht's richtig schlecht, wenn ich irgendwie eine Wein oder irgendwas Alkoholisches trinke und dann fliege. Dann
hast du Angst auch? Ja?
Nö, überhaupt nicht.
Oh, okay, nur Übelkeit, ja?
Ja, nur Übelkeit. Nö, Angst habe ich nicht. Ich mag fliegen tatsächlich so. Ich weiß nur, es ist super umweltschädigend und so. Deswegen fahre ich in letzter Zeit auch lieber immer mit dem Zug. Also letztes Jahr eine Frankreich-Reise mit dem Zug gemacht.
Und ja, und die sagen, wir machen jetzt einen guten Zug. Zwischen London und Berlin.
Ach so, zwischen London und Berlin. Wird das so ein bisschen wie zwischen London und Paris oder was, wo du da.
Ja, dann, ich glaube, London, Paris und dann weiter.
Ach so, der wird dann weiter. So, nein, das wird hier in Deutschland eh nicht klappen. Was ich toll finde, ging auch nicht mit einem 9-Euro-Ticket, aber du kannst mit dem Intercity von Berlin, vom Hauptbahnhof nach Warnemünde fahren.
Ja,
und das dauert 2 Stunden. Nonstop. Du fährst da bis nach Rostock nonstop und dann noch nach Warnemünde und du bist in 2 Stunden von hier. Und da denke ich manchmal, da muss ich doch nicht zum See fahren. Da kann ich doch auch einfach morgens in diesen IC um 6 Uhr morgens rein, dann erstmal am Meer einen Tag verbringen und abends wieder zurück.
Ja.
Bei 2 Stunden geht das so irgendwie. Das finde ich eigentlich okay. Wenn es klappt, natürlich.
Stimmt eigentlich.
Das ist immer super spontan. Ich weiß ja nicht, worüber wir immer so sprechen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt über Flugzeuge, Bahn und.
Und 9-Euro-Ticket.
Ach, das vermisse ich jetzt schon.
Ja, ich auch.
Alle vermissen es jetzt schon.
Ich habe an dem ersten Tag, wo nicht mehr ein 9-Euro-Ticket war, in Taxi gestiegen. Weil du hast keinen Grund, das nicht zu tun, oder?
Ja,
wenn du
sagst,
sowieso 2 Euro, 3 Euro sogar und dann. Für 7 Euro mehr kommst du an.
Stimmt auch, ja.
Ja, ich habe wirklich die nervige Situation, dass ich jeden Tag Bus nehme. Mhm. Jeden Tag Bus, 2 Stationen.
Da fährt noch ein Bus, wo du wohnst?
Ja, wir
sind. Du wohnst dort, wo nur ein Bus fährt.
Wir sind dort, wo nur Bussen gibt's.
Also oh, das
gibt's
ist dann S-Bahn aber wirklich tief im Bus. Süden, ja. Ach, ja, S-Bahn gibt's aber noch.
S-Bahn gibt's noch und Bus. Ja, wir sind unten von Altmariendorf. Noch 20 Minuten mit dem Bus.
Das ist, wie lange brauchst du dann hierher in Prenzlauer Berg? So?
Ich bin total früh angekommen. Total früh. Also 1 Stunde 20 oder so.
So lange brauchst du hierher? 1 Stunde 20?
Ja, aber ich bin bei Friedrichstraße umgestiegen und einen Brief abgeschickt.
Ah ja, okay.
Also ich hab gedacht, ich komme viel später.
Ach, okay. Also hast du darüber auch einen Text vielleicht?
Über Licht und Radar?
Ne, irgendwas. Also es wird Zeit wieder, dass du einen Text liest.
Hast du Cleo geguckt? Die Sendung? Die Serie? So gut.
Und wo läuft die denn?
Die läuft bei Netflix. Das hat das Mädchen oder die Frau aus Fuck You Goethe. Heul leise Chantal. Die ist es.
Ah, okay.
Die ist eine Stasi-Killerin und sie tötet jemanden und dann kommt sie ins Gefängnis und dann fällt die Mauer und dann geht's richtig Kill Bill mäßig.
Ach echt, ja?
Ja, und es ist total trashy und total lustig und dann manchmal ein bisschen traurig, ist echt gut. Die Schauspielerin heißt Yella Hase und die ist echt super und ich finde ihr Gesicht so interessant, weil sie ist hübsch, aber gleichzeitig sieht aus wie eine junge Angela Merkel.
So, okay.
Ist das nicht komisch? Was schön an Cleo ist, und ich bin keine Expertin bei Filmen und so, aber ich finde immer bei deutschen Filmen und Serien etwas Peinliches und ich weiß nicht was. Und du denkst, oh, das ist so peinlich und sieht so deutsch aus. Und dann, was ich wirklich schön an Cleo finde, und ich habe es jetzt zweimal geguckt, um zu versuchen, das rauszufinden, was das ist. Es sieht so aus wie ein peinliches deutsches Soap, ne? Teilweise. Aber es ist nicht peinlich, sondern lustig. Und ich weiß gar nicht, was die anders gemacht haben. Aber ganz oft.
Ja, okay, das muss ich mir mal angucken. Und
sag mir, ob du das auch so findest.
Ja. Ich habe immer das Gefühl, Deutschland ist eher so ein Theaterland immer gewesen. Und was dann immer so peinlich rüberkam, wenn die so theatralisch im Film gespielt hatten. Das war früher immer so. Aber ich finde, das hat ein bisschen aufgehört.
Ja, ich finde, deutsches Fernsehen ist wirklich viel besser geworden.
Das war früher zu theatralisch. Also wenn du so ältere Filme anguckst und so, das Schauspiel an sich war immer so theatralisch, was im Theater super funktioniert, aber vor der Kamera ist es dann peinlich.
Aber ich glaube, ich bin keine Expertin, aber ich glaube, dass Cleo ist ein bisschen theatralisch. Der Typ, wieder zum Lesebühne, als Thema zurückzukommen, der Typ, der in West-Berlin für die BND arbeiten möchte und der möchte sie jagen, der spielt Marc-Uwe Kling in dem Känguru-Film, was ich noch nicht geguckt habe.
Den habe ich auch noch nicht geguckt.
Um unseren berühmtesten Lesebühne-Kollegen zu name-droppen, als ob er das nötig hätte. Ne? Aber dieser Typ. Und ich glaube, der ist eigentlich ein Theaterschauspieler. Ne? Und er ist ein bisschen lustig. Obwohl es eigentlich keine Komödie ist. Es ist ein Dramedy, würde ich sagen. Dramedy.
Ja, so Dramedy darf man auch lachen.
Ja, ich hab teilweise sehr gelacht. Und bei Folge 6 die ganze Zeit nur geheult.
Oh,
ja.
Okay,
ich habe eine Geschichte über Lichtenrade mitgebracht.
Super.
Das war, was du haben wolltest, oder?
Nee, ich habe nur gefragt, ob du irgendeine Geschichte hast, die dazu passt, aber
und über Lichtenrade. Wir haben über Lichtenrade gesprochen
gehabt,
oder?
Das stimmt, eben, ja.
Lonely in Lichtenrade. Als ich meinen Ex verließ, war meine einzige Chance, eine okaye Wohnung zu kriegen oder eine schöne sogar. Klammern auf, ich habe eine echt schöne Wohnung. Ja, ich habe große Balkon, so groß wie ein Zimmer. Großes Wohnzimmer, ist wirklich schön. Ist nur in Lichtenrade. Nach Lichtenrade zu ziehen. Also bin ich wie viele meiner alleinerziehenden Freundinnen, die in den letzten 2-3 Jahren neue Wohnungen bekommen haben, an den Stadtrand gezogen, in den Süden. Ich muss zugeben, dass ich unterschätzt habe, wie anstrengend es sein würde, außerhalb der Stadtmitte zu sein. Oder außerhalb des Rings zu leben, ne? Ich hab es unterschätzt. Sozialisten, die noch in Neukölln in Partnerschaften leben, Ich erinnere mich, wie wütend ich war, als ich diesen Satz geschrieben habe. Und jetzt ist der Wut ein bisschen weg und ich muss über mich selbst lachen. Sozialisten, die noch in Neukölln in Partnerschaften leben, halten es für ein Luxusproblem, keine Gorillas oder Flink bestellen zu können. Aber ich kenne keine Alleinerziehende, die nach 2 Jahren Pandemie noch so feste Prinzipien hat, dass sie nicht dort bestellt, wenn sie kann. Sozialisten, die noch in Neukölln in Partnerschaften leben, behaupten gerne, dass sie, wenn du in Quarantäne bist, dir Essen vorbeibringen würden. Das sagen sie übrigens lauter und überzeugter, wenn du gerade nicht in Quarantäne bist. Es ist echt schwer für alle alleinerziehende Mamas, wenn sie sich isolieren müssen in den Orten wie Lichtenrade, Lankwitz oder Lichterfelde leben. Aber auch in Zeiten der Nicht-Isolation ist das Leben in einer neuen Ortschaft schwieriger, als ich gedacht hätte. Ich bin nach Lichtenrade gezogen wegen der billigen Mieten und war lokalen Schule hier in der Nähe ist. Eigentlich bin ich, denke ich, irgendwie weggentrifiziert aus der Stadtmitte. Ich habe hier in der Gegend so gut wie keine Freundinnen. Also so gut wie keine ist gut. Ich habe keine Freundinnen, niemanden, kenne niemanden hier. Es gibt einen Nachbar, der einmal geklingelt hat und sagte, dass mein großer Sohn so laut war abends und wir haben uns entschuldigt und seitdem ist er nie wiedergekommen, obwohl ich meinen Sohn immer noch laut finde. Und einen anderen Nachbar, der uns früher angeschrien hat, wenn mein kleiner Sohn geweint hat im Treppenhaus, aber seitdem mein deutscher Kumpel Nils ihn zurechtgewiesen hat, ist er fast nett zu ihm. Und Leo sagt immer stolz, er mochte dich nicht, dann sagte ich einmal Hallo, jetzt mag er uns. Kinder können so arrogant sein. Außerdem kenne ich eine Oma, die von mir Englisch lernen wollte und manchmal sagt der dünne Mann Hallo, wenn er mich beim Edeka sieht. Ich habe keine Freunde hier oder Freundinnen, bin weggentrifiziert und alleine und einsam und allein. Lonely in Lichtenrade. Plötzlich schreibt mir eine Frau per Facebook-Nachricht auf Englisch. Hallo Jacinta, schreibt sie. Ich wohne jetzt auch in Lichtenrade, voll billige Wohnung bekommen. Bist du alleinerziehend? Ich auch. Hab von dir über Lisa in English-speaking Single Moms in Berlin gehört. Sie sagt, du bist cool und wir sollen Kontakt aufnehmen. Ich habe ein 5-jähriges Kind. Ich habe eine Freundin gefunden. Ich habe eine Freundin gefunden. Ich habe eine neue Freundin gefunden. Ich sage dem großen Sohn, endlich habe ich eine Freundin in Lichtenrade. Sie ist auch alleinerziehend. Die Wichse in Prenzlauer Berg können sich ins Knie ficken. Ich bleibe hier und trinke mit ihr Prosecco im Hallenbad und ich freue mich so sehr, am Leben zu sein. Ich freue mich für dich, Mama, sagt mein Großer mitleidsvoll. Ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen, dass alle deine Künstlerfreunde in Neukölln oder Prenzlauer Berg sind und du niemanden hier hast. Jetzt habe ich jemanden, rufe ich begeistert. Ist die nett, fragt mein Sohn. Ach, egal, sage ich. Ich meine, bestimmt. Ich klicke auf ihr Profil. Sie hat mich gerade geaddet. Und dann sehe ich, sie ist Impfgegnerin. Viele Posts darüber, dass sie nicht geimpft ist und dann ein paar, die um Kinderrechte gehen und so. Nichts Nazi-mäßiges, das ist gut. Ich klicke durch und lese alles, ziemlich deprimierend irgendwie. Das Leben kann so hart sein, ne? Gerade eine neue Freundin gefunden und jetzt ist sie eine Impfgegnerin. Aber egal, denke ich. Wisst ihr was? Ich bin nicht wie andere Menschen. Andere Menschen lassen Freundschaften kaputt gehen wegen der Politik. Nicht ich. Ich kann mit allen befreundet sein. Impfgegnerinnen, Impfbefürworter, Impfärzte, Krankenschwestern, der Putzfrau und der intellektuellen Uni-Dozentin. So bin ich drauf. Ich bin so tolerant und offen für alles. Wisst ihr, was an mir gut ist, was ich gut kann, warum ich so toll bin? Ich bin so toll, weil ich zuhöre. Ich kann zuhören. Ich höre die Ängste der Leute und sehe rein in ihren Seelen und in ihren Herzen und ich höre, was sie wirklich sagen wollen. Andere Menschen leben in einer Bubble. Aber ich, Jacinta Nandi, ich habe keine Bubble. Ich liebe die Welt. Die Welt ist meine Bubble. Ich bin Prinzess Diana. Eigentlich sehr ähnlich, merke ich gerade. Jetzt habe ich eine neue Freundin, Impfgegnerin, aber egal. Wir treffen uns nur draußen. Ich respektiere sie sehr als Mensch. Meine neue Freundin, auch alleinerziehende, wohnt bei mir um die Ecke. Impfgegnerin, mit der ich mich draußen treffe, ist alles gut. Naja, denke ich mir. Selbst wenn ich Prinzess Diana nicht sehr, sehr ähnlich wäre, muss ich vielleicht sowieso mit dieser Frau befreundet sein. Denn, wie der Engländer so schön sagt, Penner dürfen nicht wählerisch sein. Beggars can't be choosers. Google-Übersetzer sagt, die korrekte Übersetzung ist, in der Not schmeckt jedes Brot. Beggars can't be choosers. Ich habe jetzt eine neue Freundin. Ich schreibe ihr, wollen wir uns auf dem Spielplatz treffen? Dem Spielplatz neben der Polizeistelle? Nachdem ich auf der Wohnungsbesichtigung gewesen war, für diese neue Lichtenradene Wohnung für Weggentrifizierte, ging ich auf genau diesen Spielplatz und guckte die anderen Eltern an und dachte, niemand von euch ist auf Instagram. Ich fragte mal eine südkoreanische Freundin, ob sie sofort wusste, wenn jemand aus dem Norden kam und sie meinte, man merke es an den Klamotten und wenn jemanden in die Augen schaut. So ist das mit Südberlin und Insta. Man merkt, dass sie nicht nur nicht bei Insta angemeldet sind. Für sie ist Insta Snapchat. Oh mein Gott, was ist los mit dem Süden Berlins? Kein koreanisches Barbecue, keine Poetry Slams, keine englischsprachige Lesben-Buchhandlungen, keine englischsprachige Buchhandlungen und unterhalb der Ulsteinstraße ist kein einziger Mensch bei Insta. Man sieht es in deren Augen, Hoffnungslosigkeit und Langeweile in ihren Nicht-Instagram-Augen. Jemand sollte so einen Zeitloop-Film in Lichtenrade drehen, wo der Protagonist zurück nach 2006 geschickt wird. Nur wie würde der Kerl es jemals merken? Ich denke an meine neue Freundin. Ja, natürlich, es wäre mir lieber, sie wäre keine Impfgegnerin. Aber egal, Hauptsache Freundschaft. Und vielleicht kann ich sie überreden, sich impfen zu lassen. Ich bin so ein guter Mensch, denke ich. So tolerant und weltoffen. Wenn andere Menschen so gut wären wie ich, gäbe es bestimmt viel weniger Probleme auf dieser Erde. Sie schreibt zurück. Ich sehe auf deinem Profil, dass du geimpft bist. Es tut mir leid, aber ich werde mich mit dir erst dann treffen, wenn die Impfung 6 Monate her ist. Denn bis dahin wird dein Körper den Impfstoff permanent ausscheiden. Und ich will nicht, dass mein Gehirn von deinem Impfstoff kontrolliert wird. Ich seufze, schalte Facebook aus. Freunde sind sowieso überwertet. Entscheide ich mich. Danke schön.
Bravo. Ist ja eine geile Geschichte. Ist es im Süden wirklich so schlimm?
Ja. aber ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen wie Urlaub ist, dort unten zu leben. Aber ein sehr langweiliger Urlaub, den du gewonnen hast. Wir haben ein paar Platten. Es gibt schon Plattensiedlungen, paar. Mhm. Aber es wird immer mehr Eigentumswohnungen und Eigentumshäuser. Ah,
dort auch, ja.
Na,
krass.
Und dann ja, dann nur so Eigentumshäuser. Aber wir sind nicht wie Friedenau, Steglitz, Zellendorf, wo die alleinstehenden Häuser sehen aus wie Villas. Wir sind nicht so. Egal wie schickimicki und groß ein Haus in Lichtenrade ist, irgendwas macht es nicht zum Villa. Und ich kann das auch nicht erklären, aber...
Vielleicht ist da kein Stuck dran oder so etwas.
Ja,
oder ich weiß es nicht.
Ja,
oder sind also so Fertigbauhäuser?
Es gibt schon, ich kenne mich nicht aus mit Architektur, aber ich glaube, es gibt ein paar fertig gebaute Häuser. Und es gibt eins, was total komisch ist und sieht aus wie eine Fabrik aus der Zukunft. Alles Metall, in der Nähe vom Wald, alles Metall und so. Sieht ganz komisch aus.
Das hört sich aber ziemlich interessant an, die Fabrik aus der Zukunft in Lichtenrade.
Ja,
Wunder Außerirdische.
Wie, ja, es sieht wirklich außerirdisch aus. Und
vielleicht wohnen dort die Reptiloiden oder wie man die nennt, so irgendwie.
Bestimmt. Ja, und wir haben Brandenburg. Und alle sagen mir, oh, ich war nie in Lichtenrade. Und ich denke, ja, ich weiß.
Irgendwann komme ich mal nach Lichtenrade und gucke mich da mal um.
Ich habe eine super schöne Wohnung. Ich habe so einen riesen Balkon. Als ich umgezogen bin mit 24 in Friedrichshain, die erste Wohnung, die ich hatte mit meinem großen Sohn alleine. Meine Mama hat mit mir am Telefon gesprochen. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich Deutsch werde, ne? Meine Mama hat mit mir am Telefon gesprochen und sie hat gefragt, wie groß ist deine Wohnung? Und ich habe gesagt, 56 Quadratmeter. Und meine Mama hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, du bist so deutsch geworden? Und ich so, ja, ich kenne das nicht in Füße. Und dann weißt du, was meine Mama mir gesagt hat? Niemand weiß die Quadratmeter von seiner Wohnung in England. Man sagt, yeah, it's quite big. it's quite big, 3 rooms. Ja, niemand kann nicht so, warum? Ich kann die Quadratmeter.
Aber ich könnte ja 3 Räume hier, diesen 19 Quadratmeter Raum in 3 Räume aufteilen. Dann würde ich auch sagen, quite big. 3 rooms.
Ja. Ich fühlte mich so deutsch. It's quite big, 3 rooms.
Also
quite
in
big.
Tschechien würdest du das aber auch sagen.
Wie
so
die Deutschen,
also ja, wie Quadratmeterzahl, ja, die sind so groß, 2 Zimmer in Prag, bla bla. Also ich muss sagen, dass jetzt die Tschechen und die Deutschen sind sich schon in bestimmten Sachen sehr ähnlich. Ich finde, die Tschechen sind noch viel lockerer. Zum Beispiel auch so richtige asoziale Punks, so gibt's ja auch so, weißt du, so und hier Punk und so sein und ja, und finde ich auch immer ganz lustig. Aber es ist egal, ob Punks oder auch Nazis, eine Oma steigt in eine Tram. Die stehen auf. Die stehen auf und sagen, ach Omachen, setzen Sie sich doch. So wirklich so, mit so einer Verniedlichung. So.
Aber jetzt gibt es Kinder, die wie Punks aussehen und die sind gar nicht Punk.
Ja, ja, das gibt's ja, ja. Es gibt ja auch dieses Business-Punk und sowas heutzutage, ja, genau. So irgendwie, was dann irgendwie so gar keinen Sinn macht, aber ist so.
Meinem großen Sohn, der jetzt nach Uni gegangen ist, ein Punk bei Ostkreuz hatte ihm mal gesagt, er hat gesagt, Bow Wow zu seinem Hund. Und der Punk hat gesagt, das ist kein Wow Wow, das ist ein Hund.
Also,
ich habe gedacht, das ist ein deutscher Punk.
Also ja, okay.
Ein zweijähriges Kind verbessert. Und allen Deutschen, denen ich diese Geschichte erzählt habe, haben gesagt, ja, aber vielleicht war der Punk sehr genervt, dass die Kinder sagen immer Wow Wow. Vielleicht muss er das den ganzen Tag hören. Der sitzt da, also ich will nicht klassenfeindlich klingen, aber der sitzt da vor Ostkreuz mit einem Schild Money for Weed, ja, und dann, oh, die Kinder nerven ihn, weil die sagen Wow Wow.
Vielleicht muss man wirklich Geld geben für mehr Weed, dann ist er entspannter.
Aber eine Sache finde ich sehr interessant. Ich habe das Gefühl immer gehabt, dass sofort, dass du schwanger bist oder du hast ein Kind dabei oder Kinderwagen oder auch kein Kind dabei, die Punks fragen dich nicht nach Geld. Und dann erst, wenn das Kind ein bisschen größer ist, fragen die Punks wieder, kann ich Geld haben? Aber jemand meinte zu mir, nur ich empfinde das so. Und die sind schwanger gefragt worden. Aber ich wirklich, ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal mit Rico wieder gefragt worden bin. Der war so 8 Jahre alt. Und dann jetzt, ich meine, jetzt in Lichtenwalde haben wir keine Punks.
Ach, das sind noch nicht mal Punks gibt's da. Da gibt's ja gar nichts.
Es gibt eine Obdachlose, eine Frau, die obdachlos ist. Und wir kennen sie alle. Und es gab einmal eine Frau auf der Hauptstraße, die auf Drogen war. Und dann sind alle die Leute, das ist wie
es ein... Es gab eine Frau, die auf Drogen war,
ja.
Auf der Hauptstraße.
Und dann
das ist nicht Berlin.
Und dann sind alle die Leute aus ihren Läden gekommen, um sich um sie zu kümmern. Und dann alle die älteren Menschen, wir sind so ein Rentnerviertel, dann alle die älteren Menschen, die haben gefragt, ist das Drogen? Und eine Omi hat mich gefragt, wissen Sie, was für Drogen das ist? Und dann alle so haben sich um sie gekummelt.
Und was für Drogen waren das, die sie genommen hat? Was hast du geantwortet?
Ich habe gesagt, man sieht das ihr nicht an.
Ah, okay. Und was denkst du, was es war?
Ich weiß nicht. Ich denke vielleicht Meth. Ich weiß nicht. Sie war sehr verwirrt. Aber in Prenzlauer Berg oder Neukölln oder Kreuzberg wäre man weitergelaufen. Ne? Wir sind so an menschlichen Elend gewohnt. Also sie war nicht so besonders. Also wir hätten sie ignoriert.
Ja, ja,
aber,
okay, ich verstehe.
Aber in Lichtenwalde, die haben einen Krankenwagen gerufen. Das ist so verwirrt aussah.
Inja Sintas guckt hier schon so verwirrt, so wie, mein Gott, wo bin ich da gelandet?
Ja, also mein neues Buch. Wir sollen mehr über mein neues Buch
sprechen. Wir reden jetzt über dein neues Buch, genau.
Wir wollen, dass alle das kaufen. Ja, und weil mein Buch hieß Nichts gegen Blasen, mein Buch, was 2015 rauskam. Immer wenn die Leute schreiben mir DMs bei Insta, schreibt Instagram mir, bitte seien Sie freundlich. Vergessen Sie nicht unsere Gemeinschaftsstandards. Wenn die Leute mich fragen und sagen, kann ich ein Exemplar von deinem Buch? Naja, aber wir sollen jetzt nicht über 2015 reden, sondern über 2022.
Und du hast jetzt ein Buch geschrieben, das kommt am 12. September raus und das...
50 Ways to Leave Your Airman. Ja, ich habe gedacht, wenn die Deutschen die ganze Zeit die Sprachen vermischen, dann darf ich das.
Ja, natürlich darfst du das.
Die Deutschen schreiben manchmal total deutsche Bücher mit englischer Titel, oder?
Teilweise ja, das gibt's auch, ja.
Small World oder so, oder stimmt, Beautiful ja, World ja. Oder so, ne? Also, dann darf ich das. Also ja, 50 Ways to Leave Your Airman. Es geht darum, wie das Leben ist, nachdem du deinen Partner verlassen hast. Das Leben als Alleinerziehender.
Ich vermute mal, da bist du auch nicht die Einzige in Berlin und das wird schon ganz gut ankommen.
Ist lustig und traurig und teilweise wütend.
Das hört sich gut an, ja. Emotionen sind immer gut.
Immer so viele Emotionen wie möglich, ja. Ich lese eine Geschichte und diese Geschichte kommt nicht aus dem Buch, aber ich habe dieses Thema auch im Buch gesprochen. Es geht um Amber Heard und Johnny Depp. Okay, los geht's. Es ist mir egal, erklärt mir mein Kumpel, ob Amber Heard vergewaltigt worden ist oder nicht, denn sie ist weiß. aber du bist auch weiß, sage ich. Genau, sagt er. Deswegen ist es mir egal. Ich interessiere mich dafür nur, weil syrische geflüchtete Alleinerziehende es jetzt schwieriger haben werden, wenn sie vergewaltigt werden. Ach so, sage ich. Was, sagt er? Nix, sage ich. Du verstehst nicht, dass Amber Heard völlig unwichtig ist, sagt er. Ich glaube nicht, sage ich, dass als Johnny Depp sie mit einer Flasche vergewaltigt hat, sie sich getröstet hat, zumindest bin ich weiß. Wenn meine Haut dunkler wäre, wäre ich jetzt sehr, sehr, sehr traumatisiert. Ich wusste nicht mal, dass er eine Flasche benutzt haben soll, sagt mein Kumpel. Die Details interessieren mich nicht. Ich werde diese Promi-Verehrer nie verstehen, wie du offenbar denkst, dass wenn Amber Heard dir leid tut, du von ihrem Glanz gefärbt wirst. Ich glaube das gar nicht, sage ich, während ich mich heimlich frage, ob ich das glaube. Sie tut mir einfach leid. Ich weiß nicht mal, ob sie die Wahrheit sagt oder vielleicht sogar lügt und sie tut mir einfach leid. Und ich glaube nicht unbedingt, dass sie lügen muss. Mir kommt es plausibel vor, dass ein reicher Mann mit Drogenproblemen, immer wieder Gewaltsproblemen, der oft Zimmer zerstört, der sie Fotze nennt, der ihr mit der totalen Erniedrigung bedroht hat, der kurz nach der Hochzeit gesagt hat, jetzt darf ich sie ein bisschen rumschlagen, der seinem Kumpel gesimst hat, ich würde sie töten, verbrennen und dann die verbrannte Leiche ficken, um zu kontrollieren, dass sie tot ist. Ich weiß nicht, ob sie lügt, aber mir kommt es halt plausibel vor, dass bei so einem Mann sie vielleicht die Wahrheit sagen konnte. Die Details sind so unwichtig, erklärt mir mein Kumpel. Du interessierst dich so sehr für die kleinen Details. Das einzige Wichtige ist, wie das jetzt syrische geflüchtete Alleinerziehende beeinflusst. Du bist jetzt über 40, Jacinta. Wie kannst du dich noch für so einen Promi-Klatsch interessieren? Das ist doch oberflächlich. Ich laufe nach Hause. Ich frage mich, ob es wirklich so oberflächlich ist, zu denken, dass Amber Heard mir leid tut, dass Vergewaltigung schlimm ist und wichtig, dass wir nicht wissen können, ob sie oder er lügt, aber sogar wenn sie lügen sollte, um Aufmerksamkeit zu kriegen, denn es muss so schön sein, diese Aufmerksamkeit, ne? Die ganze Welt nennt dich Amber Heard, wirft dir vor, dass du es genossen hast, als du mit der Flasche vergewaltigt wirst, sagt, dass dein Kind in die Mikrowelle gesteckt werden soll. Sogar denn, wenn sie lügt, ist Depps Rache dafür so total, so eklig, so menschenverachtend, dass ich kaum vorstellen kann, dass er sie nicht missbraucht haben soll. Ist es oberflächlich, das zu denken? Dass sogar wenn sie gelogen hat, der Satz, ich bin eine öffentliche Figur, die häusliche Gewalt repräsentiert, so harmlos ist im Vergleich zu dem Hass, den sie ertragen musste, jeden Tag in Social Media von Depp-Fans vor dem Gericht, von Demonstrantinnen, die sich als Kacke verkleidet haben, von seiner Anwältin, die sie gefragt hat, warum sie die Vergewaltigung nicht filmte, und von Firmen, die mit Ambers Erniedrigung profitieren wollten. Die Make-up-Firma, die bei dem einfachen Zeigen eines Requisiten im Gericht, etwas, das total üblich ist in einem Prozess, gerne ankündigte, dass diese Palette noch nicht existierte. Das Sprachlern-App Duolingo, der gelacht hat über alle die bösen TikToks, die gegen Amber gemacht worden sind. Starbucks, die ihre Trinkgeldkasten in Amber oder Johnny-Kasten trennten. Johnnys überfloss mit Geldscheinen, Ambers blieb leer. Und jetzt ein Spielzeugfirma, die ein Sextoy rausgebracht hat, dass die Waffe, die benutzt worden ist, in einer Vergewaltigung ähneln soll. Dieser Hass ist ein Hass, der Johnny Depp, auch wenn er von Vergewaltigung unschuldig sein soll, begrüßte, bejubelte und anflammte. Er nannte es Liebe. Dankeschön für die Liebe, sagte er. Ich weiß nicht, wer lügt, aber ich bin sehr skeptisch über einen Mann, der solchen Hass gegen eine Ex-Frau als Liebe für sich interpretieren kann. Ich bin oberflächlich, denke ich. Ja, dann bin ich mal oberflächlich. Die Männer dürfen tiefsinnig sein. Ich bleibe oberflächlich. Plötzlich erinnere ich mich daran, wie mein Kumpel mal eine Lesebühne-Verabredung abgesagt hat, weil irgendein Typ gestorben ist, vergessen wäre, aber auch weiß, denke ich. Irgendwie sind weiße Männer doch so wichtig, ne? Man darf traurig sein, wenn sie sterben, aber bei weißen Frauen soll es dir egal sein, wenn sie vergewaltigt werden. Ich, halb weiß, halb woman of very pale color, ich bleibe oberflächlich. Ich schwimme auf der Oberfläche wie nervige Alge. Ich finde Amber Heard wichtig, ihre Geschichte super traurig und bis sie bei der Revision ihren Namen zurückkriegt. wird es mir nicht langweilig zu sagen. Ich stehe mit Amber Heard. I stand with Amber Heard. Amber Heard ist eine öffentliche Figur, die häusliche Gewalt repräsentiert. Und deswegen ist sie mit der totalen Wucht unserer Kultur konfrontiert worden. Ich stehe mit ihr. Und fuck Johnny Depp.
Okay. Ich habe mich ja mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt. Und ich bin auch ganz bei dir, obwohl ich ein alter weißer Mann bin.
Das ist das, was so, mich so triggert. Wenn du dich beschäftigst, musst du auf ihrer Seite sein.
Ich fand diese ganze Show drumherum erstmal total scheiße. Ne? Die andere Sache ist die, Johnny Depp hat, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, 5 Millionen Dollar in eine Online-Kampagne gesteckt, dass er online gut dasteht. Wenn er nichts gemacht hat, dann braucht er doch gar nicht sowas zu machen. Braucht er doch nicht 5 Millionen irgendwo.
Ja, und ich finde es...
Und die andere Sache ist die, er hat Reporter geschlagen und sonst was im Rausch. Ja, also, ja.
Wenn die ein bisschen älter sind, wir erinnern das, ne? Die ganzen Piratenfans, so die Kinder, die so alt sind wie mein Sohn, die erinnern sich nicht daran, aber wir erinnern uns daran. Ja, und die, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Misinformation, Desinformation, oder? Die Desinformationskampagne war tatsächlich überwältigend. Ich habe sowas nie erlebt. Ich hatte, mitten des Prozesses, hatte ich gegoogelt, ihre Version der Geschichte mit Bezug auf der Hundekacke, dass sie sagte, dass ihr Hund hatte Durchfall und dass es ihr Bett war.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, alles, aber okay.
Ne? Und ich habe das gegoogelt und dann ein paar Tage später wollte ich das wiederfinden. Und normalerweise kann dein Handy das erinnern, wenn du was gegoogelt hast. Aber mein Handy konnte das nicht erinnern. Und der Grund, warum, weil das Internet überflutet worden ist mit Pro-Depp-Informationen, mit Pro-Depp-Analyse. Das war wirklich, wir haben sowas nicht erlebt in uns. Also du musstest wirklich Artikel zu dir e-mailen und so, wenn du was gefunden hast, weil es so viele Desinformationen gab. Propaganda eigentlich.
Ja, und die Sache ist, die sozialen Medien sind eigentlich total die Propagandamaschine. Das siehst du jetzt natürlich jetzt auch an Russland und so. Ich meine, das ist ja das, was früher für die Nazis das Radio war. Ne?
Ja.
Das ist wirklich so. Das ist, da muss man, ich meine, es hat super viele Vorteile. Wir können diesen Podcast da verbreiten darüber. Wir können lustige Sachen uns angucken, lustige Memes und klar,
aber es hat eine gefährliche Seite.
Aber es meine hat eine Tante, sehr gefährliche
meine
Seite,
Tante,
ja.
Meine Tante übrigens, meine engste Verwandte jetzt eigentlich, wo meine Mama gestorben ist, meine Tante ist dreimal geimpft und will sich zum vierten Mal impfen. Und sie hat mir neulich so ein Propagandavideo geschickt über KZs in Amerika. Die bauen jetzt Konzentrationslagen und es war so emotional und so propagandamäßig, ich kann es anders nicht beschreiben.
Aber
und
wofür bauen die Konzentrationslager?
Ja, angeblich für Zwangsimpfung. Und nicht nur das.
Sorry, dass ich lache.
Ja, ich musste auch lachen. Nicht nur das, aber du wirst zwangsgeimpft und dann Gehirnwäsche bekommen, dass du geimpft werden sollte. Meine Tante ist dreimal geimpft und sie ist angemeldet für die vierte Impfung. Wenn sie darauf einfällt, ich bin wirklich deprimiert geworden und sie hat mich geschrieben.
Sie hat mir geschrieben.
Kannst du deine amerikanische Freundin fragen, wenn das nicht stimmen sollte, dieses Video, warum bauen sie gerade diese Camps? Ne? Also sie ist total drauf eingefallen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man machen kann. Es ist wirklich beängstigend.
Das war ja das, was du in Geschichtsunterricht von Anfang an eigentlich gelernt hattest. Wie erkennst du eigentlich Propaganda? Und das war ein sehr wesentlichen Teil überhaupt des Unterrichts, also des Geschichtsunterrichts.
Wir müssen das neu unterrichten vielleicht. Vielleicht müssen wir das...
Na, ich denke, das wird immer noch unterrichtet, aber ich glaube, dass diese sozialen Medien und diese... Ich meine, es gibt
mit Bezug auf Social
Media. Es gibt ja auch, es gab ja vor paar Tagen kam ja diese Studie heraus, dass 50% oder fast 50% der Kinder, das waren 48%, alle Kinder und Jugendlichen den Medien nicht glauben, dass die den offiziellen Medien nicht glauben, ja, dass die eher diesen Verschwörungskanälen glauben und sowas.
Ja,
und,
ja,
und wenn ich mich jetzt auch, ich bin auch auf TikTok und so, und da gucke ich mich da um und ich amüsiere mich da manchmal so über. Also ich gucke jetzt diese ganzen Impfgegner und Querdenker, das habe ich alles überall blockiert. Das will ich, ja, das kann ich mir einfach nicht mehr geben. Das ist mir zu doof. Aber ich amüsiere mich dann eher so über die Flacherde, die Flat Earth und so, weißt du, so.
Ja.
Die Begründungen sind so absurd, dass ich denke, das können die nicht ernst meinen, wie zum Beispiel, letztens hat einer wirklich geschrieben, ja, aber der Mond, der ist nicht hier rund und so, das Mondlicht, das wird nur genutzt, um die Erde abzukühlen vom Sonnenlicht und so, ja. Und die glauben sowas.
Ich weiß nicht, ob ich das zugeben soll. Ich habe wirklich Angst vor der Flat Earth Theorie, dass ich reinfallen würde, wenn ich mich damit beschäftige. Ich beschäftige mich überhaupt nicht. Ich lese nichts dazu. Mein erster Boyfriend ist Flat Earther.
Nein!
Ja, mein erster Boyfriend.
Jetzt wird's wieder lustig. Jetzt kommen wir aus der tragischen Situation, kommen wir wieder so, die Dramaturgie geht jetzt wieder ins Lustige ein bisschen.
Ja, also mein erster Boyfriend, der ist bei fast allem komisch. Also Flat Earther glaubt, dass die Lehrer kriegen Transbonus, ne? Dass die Kinder trans machen müssen. Der glaubt, dass die Impfung ist gemacht worden, der ist schwarz, der glaubt, dass die Impfung ist gemacht, Corona überhaupt ist eine Lüge, um schwarze Leute mit der Impfung zu sterilisieren. Das ist seine
Das ist eine ziemlich, okay, da gibt's immer bessere Theorien tatsächlich, das stimmt.
Ja, ja, also die Leute in Deutschland, die glauben das nicht mit der Sterilisierung, oder?
Das ist nee, das habe ich noch nicht, das ist ein Brite, ja, dein Freund, ja.
Ja, auch, ja, ja, okay. Ja, in Großbritannien denken sie, dass Bill Gates' Idee war.
Das war ja hier auch mal so.
Es hat nicht geklappt mit der Sterilisierung, dann hat er Corona erfunden und so. Ich hab einen Kumpel von mir so wütend gemacht, ich weiß nicht, ob ich das zugeben soll. Ich habe gesagt, wenn ich Bill Gates wäre, würde ich meinen Mund halten, ich würde mein Maul halten. Alles, was er sagt, macht schlimmer. Sorry. Und mein Kumpel war so wütend auf mich.
Aber hast ja recht, so irgendwie, warum sollte er das machen? Das ist doch genauso wie mit der Mondlandung damals. Warum sollten 400.000 Leute, die insgesamt auf der Welt daran beteiligt waren, wo sogar der Russland, der größte Feind Amerikas, es bestätigt hatte durch Nachrechnungen. Warum sollten 500.000 Menschen lügen? 50 Jahre lang. So, weißt du, das ist
Mondlandung ist die Verschwörungstheorie, an der mein Papa glaubt. Und ich glaube, mein Papa ist ziemlich Verschwörungstheorie-resistent. Aber Mondlandung, das ist seiner. Und
es gibt so viele Gegenargumente und so viele.
Ja, das ist also ich habe keine Angst, dass ich für die Mondlandung reinfallen würde, weil ich denke, das klingt für mich nicht so schwer, dort oben zu kommen. Klingt für mich nicht so schwer. Ja, aber meine Mama, woran hat meine Mama geglaubt? Ich glaube, Princess Diana, dass sie ermordet worden ist von der Queen.
Von der Queen?
Ja, weil sie mit einem Muslim schwanger war. Das ist die These in Großbritannien. Ja, und ich habe immer gedacht, die Engländer glauben mehr Verschwörungstheorien als die Deutschen. Aber ich finde, wir sind sehr ähnlich seit Corona, finde ich.
Tschechen auch übrigens. Da waren jetzt 70.000 Leute auf der Straße, um gegen die Sanktionen gegen Russland zu demonstrieren und so.
Oh, interessant.
Okay. Und
ja, Russland, ich bin ein bisschen Basic Bitch, was Russland angeht. Ich denke, die sind sehr gefährlich und die treiben viel Disinformation und dass die wollen den Westen destabilisieren. Ich will nur kurz zurück zu Depp sagen, dass er hat auch russische Bots benutzt. Ne? Wir haben über russische Bots gesprochen.
Kennst du auf Instagram diese Seite Look at this Russian?
No.
Look at this Russian, ja. Look at this site. Du, die ist super lustig, die Seite. Es gibt auch Look at this American, gibt's auch noch. Die sind super lustig, die Seiten. Die zeigen halt so die absurdesten Clips aus Russland oder aus den USA. Aber so wirklich, das ist, ich kann jetzt the Look at this Russian nicht finden. Ah, hier. Nein, und dann hast du so Sachen wie zum Beispiel, naja, diesen Rapper. Oder, naja, so Unfälle oder Leute, die Bären an
Und 600.000 in Czech Republic sind gelaufen.
Nein,
gegen Sanktionen.
70.000.
Oh, 70.000.
600.000, das wäre ja ganz Tschechien, das wäre ganz Prag.
Ah, irgendwie. Okay. Also 70.000 gegen die Sanktionen, ja?
Genau.
Wie viele Leute leben in dem Land? Weiß nicht.
Ich weiß gar nicht, wie viele in meinem eigenen Land leben. 12 Millionen vielleicht oder so. Warte mal, Tschechische Republik, gucke ich jetzt mal. Das ist jetzt aber peinlich, das wird rausgeschnitten. Tschechische Republik. Bla bla bla. Tschechien, ah okay, wie viele? 10,5. Ich war nicht schlecht mit 12.
Ja, 10,5.
10,5 Millionen und Prag hat, glaube ich, so knapp, nee, ich weiß nicht, die haben schon eine Million, glaube ich. Also ich dachte, Prag wäre unter eine Million gewesen, aber vielleicht verwechsle ich das gerade. Prag hat, wie viele Einwohner? Das hat nicht so, doch 1,3 Millionen. Das ist doch schon ziemlich viel. Das war früher nicht so, aber Berlin hat ja auch inzwischen fast 4 Millionen, so viel ich weiß. Es gibt jetzt eine wurdest du eigentlich auch volksgezählt? Waren die auch bei dir?
Nein.
Bei mir auch nicht, aber bei meiner Freundin waren die so irgendwie, das hieß irgendwie, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie es hieß, aber dann die machen eine Volkszählung jetzt gerade und das ist verpflichtend. Die kommen vorbei und fragen so nach...
Und verpflichtend?
Ja, ja, das war sogar verpflichtend. Sie musste zu Hause sein und dann eigentlich wurde nur so, wie viele Leute wohnen hier, so gefragt und dann kriegt man noch so einen Zettel, so den muss man dann wegschicken.
Und du weißt, in Großbritannien gibt es jede 11 Jahre.
Ja, ich glaube, hier war es auch so seit 10 Jahren nicht mehr oder so. Ich weiß es nicht genau, wann die letzte war.
Jede 11 Jahre.
11? Wieso? Ausgerechnet 11?
Seit William the Conqueror, glaube ich, 11 Jahre.
Aber warum 11? Warum nicht 10? Warum 11? Ist doch eine Schnapszahl.
Und die Frauenrechtlerin, die wollten, dass die Frauen wählen durften. Die haben sich versteckt und so. Ist nicht Emily Davison in einem Schrank im Parlament hat sich versteckt, sodass bei der Volkszählung die sagen mussten, dass eine Frau im Parlament war?
Echt?
Ja.
Das ist ja krass. Ich habe mir hier noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mit dir besprechen könnte.
Oh ja,
yeah.
Okay.
Mir ist aufgefallen, dass gerade Engländer und Engländerinnen tatsächlich sehr konservativ ganz oft sind in ihrem Denken und zum Beispiel was Nacktheit angeht und dass Nacktheit mit Sex gleichgestellt wird, dass es so sexualisiert wird. Also ich habe das zum Beispiel jetzt nie verstanden, weil es war so nackt, ist normal.
Ist interessant, ne? Aber dann auf der anderen Seite sind sie sehr body positive und wenn ich in England bin, du siehst richtig alte, dicke Frauen in kurzer, goldfarbiger Mini-Röcke, ne? Mit großer Cellulitis-Beine. Und ich finde das ein bisschen ein Widerspruch, ne? Du sollst alles zeigen, außer die Genitalien und die Brustwarzen. Aber alles andere wird gezeigt. Ich meine auch, als ich jetzt im Sommer zurück war, ich habe viel mehr halbnackte Männer gesehen auf der Hauptstraße als hier in Berlin.
Wie halbnackt, also mit freien Oberkörper.
Oberkörper.
Wie in den 70ern hier immer.
Aber jetzt nicht. Man sieht das jetzt beim Park oder beim Strand, ne, oder beim See. Aber in England siehst du, dass die Leute einfach die Hauptstraße entlang laufen. Und die kommen auch teilweise auch rein in den Laden und die Männer sind oben nackt. Also ich finde ich glaube, dass das nur Kultur ist und dass die denken immer, wenn ich deine Muschi sehe, dann ficken wir gleich. Ich glaube, es wirklich nur damit zu tun hat. Ich merke auch bei Familien von mir, wie die sagen zu meinen teilweise sehr kleinen Kindern, ich werde mich jetzt umziehen, geh weg. Ne? Also ein Kind, auch mit 2-3 Jahren, ein Junge mit 2-3 Jahren soll nicht die nackte Körper einer Verwandte sehen. Ich finde, in Deutschland, bis die Kinder 10 sind, wir sehen uns an und aus vor den
Darüber Kindern denkt man auch nicht nach oder so. Und die Sache ist, die warst du mal an der Ostsee und am FKK-Strand.
Also ich meine, ich rede über Deutschen, nicht Ostdeutschen oder Westdeutschen. Sogar Westdeutschen, die mehr Brüder sind als die Ossis, die würden ein kleines Kind nicht sagen, oh, du musst weggehen jetzt, ich sehe mich um. Ich kenne das nicht. Man sieht sich einfach schnell an und geht davon aus, dass das Kind nicht starrt. Ne?
Ach so.
Aber was auch eigentlich schlimmer geworden ist in Großbritannien, ist die Einstellung zu nackten Kindern. Als ich ein Kind war, bis 5 oder so, dürftest du oder sogar solltest du nackt sein am Strand. Und das war nicht als FKK gesehen, sondern als Kinder. Und dann dürftest du dich ausziehen, so wie es jetzt in Deutschland ist mit allen Kindern, war es in England bis 5, bis du bei der Schule angefangen hast. Und das hat sich geändert. Jetzt dürfen sogar Kinder nicht nackt werden am Strand.
Ist so, echt?
Ja, ich glaube, es hat mit Handys zu tun, mit Fotohandys, dass die Leute denken, vielleicht ein Pedo nimmt ein Foto von dir. Aber da sind sie noch strenger geworden. Aber ja, sehr prüde.
Das ist schon sehr prüde dann tatsächlich. So irgendwie, weil vor allem, ich finde, dass diese Prüdigkeit, die kommt ja eigentlich durch diese Sexualisierung von irgendetwas, was gar nicht so sexualisiert werden muss. Also ich hatte früher ein Problem damit so ein bisschen, aber inzwischen auch gar nicht.
Ich hab auch nicht mehr so ein Problem, aber dann manchmal im FKK-Thema oder sowas, ich höre männliche Stimme, die Englisch sprechen, wie Native Speakers klingen und plötzlich fühle ich mich nackt. Das ist wie Kaiser neuer Kleider.
Okay, verstehe.
Wenn alle Deutsch sprechen oder sogar amerikanisch-englisch, ist mir egal. Und dann höre ich jemand mit einer typischen englischen Aussprache. Und ich so, oh my God, I haven't got any clothes on. Ja, besonders Jungs, denn ich weiß nicht, triggert irgendwelche Kindheitserinnerungen oder sowas an mir.
Na, das kann sein, keine Ahnung. Sind eigentlich Engländer sehr konservativ so irgendwie? Weil die meisten, die ich kenne, sind, ich kann das gar nicht sagen, schon so ein bisschen konservativ, aber jetzt eigentlich nicht so wie zum
Was
Beispiel...
Was meinst du mit konservativ? Mit Sex und so?
Nee, allgemein. Also es kommt so vor, als wäre das Wort konservativ für viele Engländerinnen sehr positiv. Zum Beispiel jetzt hat jetzt die neue Premierministerin, Liz Truss heißt sie, glaube ich.
Ja.
Ne, die jetzt gewählt wurde.
Ihre Eltern sind Linker.
Echt, ja? Aber sie selbst hat ja nun gesagt, wir werden England wieder dahin zurückbringen und sie ist voll Fan von Margaret Thatcher und
ist
alles
schlimm,
konservativ.
Aber sie wird nicht lange an der Macht bleiben.
Aber ist sie schlimmer als Boris Johnson oder ist sie besser? Oder genauso schlimm?
Schlimmer oder genauso schlimm, aber sie soll sowieso nur seinen Sitz warm halten, oder?
Ich weiß es nicht so genau.
Das ist meine
Er kommt zurück, denkst du?
Er kommt zurück, ja.
Und dann kommt noch Trump zurück in den USA und dann haben wir es.
Er kommt zurück früher aus 24, glaube ich, 23.
Ach, meinst du echt?
Ja, ja.
Der hat Chancen dort noch?
Ja, die Politiker lieben ihn immer noch.
Echt?
Seine Abgeordnete, die alle sehen das nicht ein, dass er zurücktreten musste. Und sie wird sehr unbeliebt sein, weil sie scheiße ist, aber auch weil sie schwach ist. Es ist schwieriger für Frauen. Und ich finde, sie hat eine schlechte Ausstrahlung sogar für eine Frau. Theresa May und Maggie T. zumindest waren die starke Frauen. Sie hat eine schwache Ausstrahlung. Die ist nur da, um seinem Sitz warm zu halten. Er kommt zurück. Er hat das von Anfang an gesagt, ne? Der hat nicht gesagt, ich trete zurück, sondern ich gebe auf oder sowas in der Formulierung. Er hat die Wörter I resign nie gesagt, der Johnson.
Ach so.
Der macht eine Pause jetzt und er kommt zurück. Weil guck mal, sein großer Held, Churchill, ist auch so oft zurückgekommen, oder? Dreimal, glaube ich.
Ich wusste gar nicht mal, dass es ein großer Held war.
Ja, und ich weiß nicht, wegen konservativ. Ich finde, die Engländer sind scheiß konservativ und rechtskonservativ und so komische Leute. Aber dann mit Sex und so, ich finde das so komisch. Alle meine Freundinnen, die erzählen mir, oh, alle Leute reden so offen über Sex. Ich meine, wir machen das in Deutschland auch, aber die sagen, oh ja, ich hab mit meinem Chef eingeblasen. Und ich fühle mich manchmal so deutsch. So, was? Du hast jemanden nicht gesehen seit 3 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass du in Deutschland magst ein bisschen Smalltalks, redest über Politik. Aber du triffst dich mit einer britischen Freundin. Sie so, ja, ich versuche nicht mehr fremd zu gehen, weil ich liebe meinen Mann so sehr. Aber mein Chef, der ist so hübsch und der will immer geblasen werden.
Vielleicht ist Deutschland dann doch konservativer, was das angeht.
Ja, also manchmal fühle ich mich sehr deutsch, wenn ich jemanden treffe, den ich ein paar Jahre nicht gesehen habe. Und die so, ja, und
wir haben uns 3 Jahre lang nicht gesehen, so, wie geht's?
Ja, ja. Also eine Freundin von mir habe ich im Sommer getroffen wieder, nach 2013 hatte ich sie zum letzten Mal gesehen. Und dann sie so, oh, wie oft, wenn du betrunken bist, bläst du einem Taxifahrer ein? Und ich so, wirklich nie. Und sie so, komm, du kannst mir ein Gefühl geben. Ja. Und die ist nicht Sexworker oder sowas. Sie ist eine normale Krankenschwester mit Haus, Reihenhaus, netten Mann, 2 Katzen.
Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos.
Ja, also ist das konservativ? Ist komisch.
Nein, das ist nämlich gar nicht konservativ.
Das ist ein komisches Land.
Wobei die Sache ist die, dass es tatsächlich ganz oft ist, da wo es am konservativsten ist, da sind die sexuell immer am aktivsten, habe ich mal gehört. Engländer sind ja dafür bekannt, dass die halt immer die krassesten SM-Praktiken machen, so irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Es kann ja natürlich nur so ein Klischee sein.
Aber politisch ist das Land sehr enttäuschend. Obwohl, muss man auch sagen, die jüngeren Leute werden linkser. Ne?
Ja, das ist klar, wenn es so konservativ ist.
Die unterstützen die Gewerkschaften mehr und mehr, die unterstützen die Streiks und vielleicht irgendwann mal kriegen wir eine sozialistische Regierung.
Und wie ist das mit der Monarchie dort? Wird die da eigentlich von den Jungen eher so nicht akzeptiert? Oder
ich glaube mittlerweile, dass wir sehen das Ende der Monarchie in meiner Lebenszeit.
Also glaubst du, Queen Elizabeth ist die Letzte oder was?
Nein, sie wird nicht die Letzte sein. Aber wir müssen warten und sehen, wie unbeliebt ihr Nachfolger ist.
Wer ist denn ihr Nachfolger eigentlich?
Wenn sie stirbt vor Charles, dann haben wir gute Chancen, dass wir die Monarchie verlieren. Und sogar, wenn sie nach Charles stirbt und wir springen zu William, glaube ich, dass die Monarchie wird auch zu meiner Lebenszeit so reduziert, so europäisch gemacht worden. Es wird nicht so sein, wie es jetzt ist. Mhm. Es wird nicht bis immer
also
so sein.
Also es wird sie noch geben, so ein bisschen so wie in Schweden oder
ja,
wie...
Ja, meine Mutter, die 2021 gestorben ist, sie war große Antimonarchistin, aber so heuchlerisch wie die Engländer sind, sie liebte Charles wegen der Umwelt und so. Und sie hatte, wir sagen für Antimonarchist in England Republican, ne? Und sie hatte diese These, dass Charles heimlich ein Republican ist und dass er, wenn er, wie sage ich das, throned, crowned, wie
gekrönt,
sage ich das,
ist,
wenn er gekrönt wird, dass er sitzt da und dann er sagt, ich will nicht mehr König sein. Ich bin heimlich Republican. Ich will eigentlich ein Präsident sein und gewählt werden. Und dass die dann immer Referendum machen. Meine Mutter, sie war bei jedem Wahl kommt eine Frage. Ist es okay für euch, wenn Charles oder bla 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 immer noch Staatsoberhaupt ist? Und dann schreibst du ja oder nein. Und wenn man schreibt nein, dann müssen wir Präsident wählen.
Ja.
Und ist eine gute Idee, oder?
Das ist eine super Idee. Hast du das schon mal irgendwo vorgetragen?
Nein.
Jetzt hier. Jetzt hören es hier Millionen von Menschen hier.
Ja. Hey, und ich habe vergessen, dass du Komponist bist. Und ich habe dir, ich glaube, bevor wir aufgenommen haben, habe ich dir den Serientipp Cleo gegeben.
Ja, ja.
Und jetzt will ich, dass du das guckst. Als Ossi und Komponist und mir sagst, das ist deine Hausaufgabe, mir sagst, was du zu dem Soundtrack denkst.
Für mich gibt es 2 Sachen. Entweder ein Soundtrack berührt mich sehr, auch selbst, und ich denke nicht darüber nach. Oder
nervt.
Nervt, ja, das gibt's auch manchmal. Oder was für mich ganz nervig ist, weil ich muss den dann musikwissenschaftlich erstmal analysieren. So, ja, und die Sache ist, wenn ich die Idee habe oder wenn ich sage, okay, den Soundtrack will ich jetzt musikwissenschaftlich analysieren, dann weiß ich, er ist nicht gut.
Und hast du Deutschland 83 geguckt?
Habe ich auch nicht gesehen, glaube ich. Oder ich habe das nur angefangen, aber irgendwann...
Was ich sehr interessant finde an Deutschland 83, die haben das in England gesendet auf Deutsch. Ne? Die
machen
das nicht so oft. Die haben das bei Channel 4 gesendet auf Deutsch mit Untertiteln. Aber die haben doch einen anderen Soundtrack genommen.
Das kann aber was mit Rechten zu tun haben.
Nee, ich habe gehört, dass es deswegen ist, weil der Engländer nicht weiß, was ost- und deutsche Musik ist.
Ah, das
also
kann sein.
In
ja.
Ostdeutschland hört er Nina, diese Luftballonsong. Und im Westen, wenn er ankommt, hört er Eurythmics. Und im Original hört er ostdeutsche Musik. Und wenn er im Westdeutschland ist, hört er Nina Luftballons.
Ich weiß.
Und die haben es getauscht.
Du musst jetzt noch mal was sagen. Und zwar deine Lesebühnen. Nochmal, damit die Leute das wissen, weil jetzt ist Schluss. So.
Rakete 2000, jeden zweiten Dienstag des Monats. Parallelgesellschaft, coming soon to be announced. Und mein Buch kommt raus am 12.
Jeden zweiten Dienstag?
Nicht jeden zweiten Dienstag, den zweiten Dienstag.
Ach, den zweiten Dienstag jedes Mal.
Des
okay.
Monats, nicht jeden zweiten.
Okay. Und das ist in Pankow im Zimmer 16.
Ja, genau.
Genau. Und dein Buch?
Edition Nautilus, 50 Ways to Leave Your Ehemann.
50 Ways to Leave Your Ehemann.
Ja.
Sehr schön. Gut, ich wollte mit dir auch noch ein bisschen über englischen Akzente durchsprechen, weil ich krieg den nicht mit. Obwohl, das könnte ich jetzt noch mal zum Schluss so zur Auflockerung so irgendwie.
Ich kann Nordirisch machen.
Nordirisch.
Nordirisch,
ja. Nordirisch. Nein, ich nicht.
There's no shame in it, Sarah.
Oh, that's nice.
Ja, there's no shame in it, Sarah.
Was ich gelernt hatte als Kind war, wenn du Englisch sprechen willst, Richard, musst du dir eine heiße Kartoffel in den Mund stecken. Aber ich klinge dann immer wie ein Amerikaner.
I've got a hot potato in my mouth. No, that does sound English, finde ich.
It does.
I've got a hot potato in my mouth. Warum sagen wir das? Wir sagen, dass die Leute, die Hub sprechen, die Posh sprechen, wir sagen, dass die haben eine Pflaume in dem Mund.
Eine Pflaume?
She's got a plum in her mouth. I have a plum in my mouth. Ja, kannst du sexisch werden?
Nein, überhaupt nicht. Null.
Oh, hier ist die kleine Jacinthe. Sie kommt aus Berlin, um uns zu besuchen. Ich finde, der Sechser klingt wie der Brummy, wie der aus Birmingham. Birmingham Electricity. Ja, und dann
okay.
Sachsen, Stromrechnung, die klingen gleich, ne?
Naja, ja.
Also wenn ich die mache, klingen sie gleich.
Ja,
Electricity, ja. Und wir denken auch, dass der Mann aus Birmingham, der Birminghamer, der Brummy, sehr, sehr dumm ist. Und die Deutschen denken, dass der Sachse dumm ist, ne? Obwohl wir unseren Brummies sympathisch finden.
Die Sachsen sind ja auch sympathisch.
Ich finde die auch sympathisch, aber die Deutschen nicht.
Es kommt immer drauf an. Also ich kenne viele Sachsen, die ich total gerne habe, natürlich. Ich finde halt die Aussprache schon etwas seltsam, das stimmt.
Ich komme aus Sachsen. Electricity.
Die Sache ist die, was die, ist okay. Ich habe mal in einem Tonstudio gearbeitet und ein Freund von mir, der da auch, also damals Kollege, auch ein guter Freund, hat da mit uns gearbeitet und ich habe ihn dann irgendwie gefragt, irgendwann, weil ob er was fertig gemacht hat und so, weil es musste fertig sein, schnell, schnell, schnell und so, das war immer so. Und ich so, ey, sag mal, hast du das fertig gemacht und so, ich muss es gleich wegschicken, kannst du es mir geben? Er so, no.
No.
No. Und ich so, no. Ey, ja, aber dann mach mal schnell hin. Ich so, ich hab doch fertig gemacht.
Ah,
so,
das was? War ja.
So, no, no ist ja bei no. denen. No.
No. Wie die Inder, die schütteln ihr Kopf für ja.
Ja, ich weiß, das machen die Bulgaren auch. So ist ja. So ist ja und so ist nein. Das war total, als ich in Bulgarien war als Kind, habe ich darüber gelacht, aber die haben über mich noch mehr gelacht.
Und wie was sagt der Sachse nochmal? No.
No.
Ah ja, wegen nü.
Nü, 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 nü. Ich glaube, da kommt's her. Aber die Sache ist, was ich auch interessant finde, ist, ich als Tscheche, in Tschechien heißt ja, ano.
Ano.
Und die Sache ist die Abkürzung ist no. Das no. bedeutet, wenn du dann sagst auf Tschechisch no, dann bedeutet es ja.
Ah.
Und das bedeutet in Sachsen dann auch, ich hab das noch nicht sprachwissenschaftlich analysiert, aber ich habe mich gefragt, ob das was damit zu tun hat, aber die Sachsen sagen, nee, das hat was mit diesen Niveau oder so. No.
Ja, die no. Sachsen wollen nicht als Ausländer gelten. Aber was sagen die in Czech Republic für Eierkuchen?
Eierkuchen, Palacinki.
Palacinki. Palacinki.
Also da sagst du immer eigentlich Palacinki. Da machst du nur Palacinken. Das, Palacinki. Was auf Deutsch Palacinken ist, dann irgendwie. Aber ja, Palacinki. Also ist Plural. Palacinka ist einer und Palacinki ist...
Palacinki.
Ja. Das sprichst du super aus. Ich sollte dem mal Tschechisch beibringen.
Ja, okay.
Sag mal, 3333 Striebeni Strikacek Strikalo Pres 3333 Striebeni Strech. Oh, sorry.
Tschüss.
Ja, egal. Das ist... Du musst... Es ist gerollt. Kannst du rollen?
Nein.
Ah, you can't. Aber viele Engländer rollen ja auch das R, ne? Ist mir mal aufgefallen.
Die Schotten, oder?
Sind das die Schotten? Weil ich höre manchmal. Oder wenn die so altenglisch, wenn ich so irgendwie so Game of Thrones oder irgendwas, wo
ja,
die so
ja,
komisches Englisch dann
Schotten.
So. Through the blah, 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 weißt du, dann sprechen die und dann rollen die das R immer
das,
so.
Das sind
so.
Alles Schotten bei Game of Thrones.
Ja, stimmt. Ja, ich dachte immer, es wäre so schottisch und irisch, hört sich das immer
ja,
so an.
Ja, die Iren machen das auch. Ich glaube, Jon Snow redet Englisch, britisches Englisch.
Jon Snow.
Der rollt seine R's nicht, ne?
Nee, der nicht. Nee,
Rob Stark, mag der das?
Ich glaube, der hat das so ein bisschen gemacht. Ja, aber ich habe das so Schotter. Lange nicht gesehen. Was denn? So was?
Was?
Du hast da so schnell hingeguckt.
Ich dachte, ich hab nur an Rob Stark gedacht.
Oh, war das dein Lieblingscharakter oder was?
Nee, aber den Schauspieler finde ich heiß.
Ah, ja, das meine ich ja auch so. Ja, ich fand ja auch Daenerys heiß damals irgendwie. So
Daenerys finde ich auch heiß. Und sie ist eine super Schauspielerin. Ne?
Ja, ich fand sie auch gut. Ich fand nur die letzten zwei Staffeln fand ich irgendwie langweilig von Game of Thrones dann irgendwann.
Das ich fand die letzten zwei Folgen ein bisschen enttäuschend. Aber die letzten zwei Staffeln fand ich eigentlich okay. Aber ich habe nicht alles geguckt. Und ich habe alles viel später geguckt. Ich habe erste Folge geguckt, dann nichts damit zu tun gehabt. Dann das erste Buch auf Deutsch gelesen.
Auf Deutsch? Ja. Aber das hört sich da schrecklich an. Die heißt, naja, ich habe es auch versucht auch zu lesen, aber dann kam immer so Königsmund und Jon Schnee. Und ich da so, what? Das ist doch Jon Snow. Das ist King's Landing und so. Das konnte ich nicht lesen.
Mein Kleiner war gerade geboren und mein Großer war 12. Der war großer Game of Thrones-Fan. Und ich habe ein Kapitel gelesen und dann er und dann ich und dann er auf Deutsch. Und dann ich habe ihn so wütend gemacht am Anfang, weil die Wolfin sie gebärt auf einem Berg, auf einer Klippe, glaube ich. Sie gebärt auf einer Klippe. Und diese Kinder, diese Wolfskinder, die sie hat, das heißt ein Wurf.
Ja.
Und ich lese eine Kapitel, dann mein Sohn liest eine Kapitel. Dann ich habe meinen 11-jährigen Sohn gefragt, warum wollte die Wolfin ihre Kinder werfen von dem Berg runter? Ach so. Und er so, wie lange wohnst du in Deutschland? Und das ist ganz normales Deutsch. Und ich so, ich dachte, sie hat schlechte Laune oder manchmal die Tiere riechen ihre Kinder, ne? Dann wollen sie die töten. Das passiert manchmal
in der Natur. Das passiert mal, ja, das gibt's manchmal auch.
Und der so, nein, das heißt einfach Kinder kriegen bei Tieren. Hatte ich nie gehört. Ja, und also meine Game of Thrones ist nicht so kontinuierlich. Und die letzten zwei Staffeln, das ist alles, was ich geguckt habe. Und das habe ich diesen Sommer geguckt.
Ach, okay, also sehr viel später. Ja.
Und wo ich alles gucke, mit in meinem Kopf die ganze Zeit, Game of Thrones ist so enttäuschend. Game of Thrones war so toll und dann ist so enttäuschend. Ich fand es ganz okay. Aber eine letzte Geschichte.
Jetzt schreist du sehr rein, aber okay.
Jetzt bin ich ein lauter Engländerin. Eine letzte Geschichte und dann machen wir Schluss. Game of Thrones, kennst du, ne? Ständig werden Leute getötet und ihre Tiere gefoltert und Babys getötet und ihre Haut weggemacht von ihrem Körper. Und ich gucke Game of Thrones mit meinem Sohn, jetzt 17. Und mein Sohn sagt zu mir, jetzt kommt etwas so eklig. Das ist so eklig. Das wirst du so eklig finden. Und ich denke, oh mein Gott, was kann das sein? Ja, weil alles ist sowieso so eklig bei Game of Thrones. Und dann weißt du, was das war? Das war so eine Hexe, sie sah jung und hübsch aus und dann hat sie eine Necklace so weggemacht und sie war alt und dann ist sie nackig geworden. Ich so, oh mein Gott, du findest eine alte, nackte Frau ekliger als Kinder, die die Haut abgerissen werden. Und er so, oh, ich will kotzen.
Okay.
Also der muss öfter zum FKK-Strand. Ich finde, jetzt haben wir alles zusammengebracht. Ich war laut, wie am Anfang. Wir haben FKK-Strand erwähnt. Jetzt ist es eine perfekte rote Faden.
Es ist perfekt. Es ist das perfekte Ende. Ich bin auch schon sprachlos. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich habe auch keine Texte mehr. Ich habe auch keine Musik heute. Sorry, Zuschauerinnen. Ach, Zuschauer. Sorry, Zuhörerinnen. Keine Musik heute, demnächst gibt es wieder ein bisschen Musik von mir. Aber ihr könnt auch übrigens, ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung für mich, am 12. Wird mein Album released, mein zweites Album von Panrich, von meinem alten Ego, der einfach Popmusik macht. Das heißt No Experiments, Just Disco.
Wir freuen uns jetzt schon.
Wir freuen uns. Und dann kommt am gleichen Tag auch noch Jacintas Buch raus. 50 Ways to Leave Your Ehemann. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es lesen auf jeden Fall. Ich muss noch das Buch von Ruth zu Ende lesen, die aktuelle Situation.
Da bin
ich, ja, ich bin schon fast fertig. Aber danach kommt dann deins. Dann
okay.
Oh, die Corona ist jetzt angekommen. Das bedeutet, wir machen Schluss. Sehr schön, dass du hier warst. Danke. Jacinta Nandi war heute hier.
Dankeschön.
Slam-Poetin, Autorin, Comedian, Feministin, Hausfrau und Mutter, hast du
Hausfrau,
vorhin gesagt.
Hausfrau, schlechte Hausfrau.
Also die schlechteste Hausfrau der Welt. Du warst die schlechteste Hausfrau der Welt, oder?
Ja, und jetzt ist die Fortsetzung.
Ach, das ist die Fortsetzung davon.
50 Ehemann.
Okay,
also
sehr gut.
Also Hausfrau und Ehemann, kind of perfekt, ne?
Passt, matched, super gut. Okay, alles klar. So, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, wer im Oktober dran ist. Wir werden sehen. Lasst euch überraschen. Und vielen Dank, Jacinta, dass du hier warst.
Vielen Dank.
Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht wenigstens.
Ja, total.
Und mir hat es auch Spaß gemacht. Und jetzt kommt das Outro und das war's mit dieser 6. Episode. Und ich wünsche allen noch, ich kann das nicht sagen. Michael meinte letzte Folge, sag doch einfach Tschüss. Und ich so, okay, das mache ich jetzt auch. Okay, Tschüss.
Tschüss.